Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres Stückmann Steuer Podcast. Mein Name ist Sebastian Behrens, ich bin Projektleiter und Steuerberater im Hause HLB Stückmann und größtenteils beschäftigt mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir schauen nach draußen und werfen einen Blick auf den Kalender und stellen fest, die Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit kündigt sich an. Viele haben vermutlich Spekulatius, Lebkuchen und Co. vermisst. Eine Sache, die wir immer noch vermissen, ist das Umsetzungsgesetz der CSRD in nationales Recht. Eine Sache, auf die wir als Wirtschaftsprüfer, aber auch viele Unternehmen sehnlichst warten. Ich glaube, wir können, wenn man sich mal ehrlich macht, schon davon ausgehen, dass das in 2024 nicht mehr umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz, die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die Regulatorik dazu, sie wird kommen, in welcher Form auch immer, denn es gilt natürlich, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir wollen aber heute ein bisschen den Fokus lenken, nicht mehr auf die Regulatorik an sich, sondern was ist eigentlich danach noch so zu tun und wie kann ich das, was die Regulatorik eigentlich von mir erfordert, nämlich nicht nur eine Momentaufnahme darzustellen, sondern auch eine gewisse Entwicklung im Unternehmen voranzutreiben, wie kann ich das Thema angehen? Und wir, das bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern ich habe zwei Gäste bei mir, und zwar Simone und Tobias von Cäsar und Cleo aus Düsseldorf. Ich sag's jetzt mal doch mal, du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, ist vielleicht nicht so der ganz richtige Begriff, aber ich sage es trotzdem mal, eine Beratungsboutique für Nachhaltigkeit. Stellt euch doch gerne mal kurz vor.
Ja, gerne. Also die Boutique trifft schon, weil wir nicht eine riesengroße Truppe sind, aber doch eine kleine Feine, die es ausmacht. Also Simone Rosenberg, ich bin eine der Mitbegründerin von Cäsar und Cleo, wie du so gesagt hast. Wir sind eine ja, Corporate Responsibility ESG-Beratung und wir begleiten Unternehmen auf ihrem individuellen Transformationspfad und brechen die unterschiedlichsten Themen sozusagen in drei Kategorien. Einmal die Nachhaltigkeitstransformation, dann das Thema Klimastrategie und Ökobilanz und Nachhaltigkeitsmanagement. Und genau, ich bin aber nicht alleine, habe den Tobias mitgebracht und vielleicht, genau, übergebe an dich
Danke,
dann.
steige ich gerne mal ein. Tobias Zorn, bespiele im Wesentlichen den Bereich Operationalisierung der Nachhaltigkeit, wie wir es immer so schön nennen, beziehungsweise der Nachhaltigkeitsberichterstattung, genauer gesagt, wo es darum geht, wie brechen wir die Anforderungen aus der Berichterstattung eigentlich runter so ins tägliche Geschäft? Wie binden wir es an Kennzahlen? Wie binden wir es ans tägliche Doing im Unternehmen und auch an die Anforderungen, die ich habe, am Ende mein Unternehmen immer noch kostenseitig sauber zu führen und am Ende vielleicht auch ein bisschen Geschäftserfolg zu haben? Und genau darum geht es, sage ich mal, in unserem Geschäftsbereich, das handhabbar zu machen, greifbar zu machen und so, dass es am Ende auch für das Unternehmen ja zum Erfolg führt.
Ja, okay, super. Vielen Dank für eure Vorstellung. Also super spannend. Wir haben quasi Simone, ich würde dich jetzt so beschreiben, du kommst dann eher so aus der strategischen Ebene, ein bisschen so den Überbau sozusagen. Und du, Tobias, du gehst dann ein bisschen tiefer rein in die Details. Wie kann ich die Strategie wirklich runterbrechen? Wir haben es vorhin schon gesagt, so bis auf die einzelne Maschine, wie kann ich dort ja, meine Ziele eigentlich verwirklichen? Genau, und so soll es im Grunde auch jetzt so das weitere Gespräch eigentlich so gehen. Also wir werden uns so ein bisschen nähern, wie gesagt, vom Überbau. Also warum reden wir jetzt viel über Nachhaltigkeit? Für viele Unternehmen ist es jetzt im Fokus aufgrund der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Natürlich die Regulatorik, die jetzt viel vorantreibt, eine sehr hohe Dynamik auch zeigt. Deswegen landet dieses Thema eben bei vielen Unternehmen momentan auf der Agenda. Ich gehe kurz auf so den Überbau ein. Also was heißt Nachhaltigkeitsberichterstattung in diesem Sinne? Da sind natürlich die Begriffe CSRD zu nennen und auch EU-Taxonomie, also CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die Reform der, ich nenne es jetzt mal, nicht finanziellen Berichterstattung mit dem Ziel, eben diese vom Niveau her der finanziellen Berichterstattung anzunähern. Und das ist natürlich schon, ja, ich würde mal sagen, disruptiv, was da gerade so passiert, weil eben durch diese Regulatorik der Fokus ganz anders gelegt wird bei vielen Unternehmen. Na, das eigene Risikomanagement soll erweitert werden, um eben ESG-Aspekte, um Nachhaltigkeitsaspekte. Und das erfordert viel von den Unternehmen. Und das ist das eine. Das andere ist dann sicherlich auch die EU-Taxonomie. Eine andere weitere große Baustelle und auch Regulatorik, die von der EU kommt. Und was ist das ganze Ziel des Ganzen eigentlich? Also wir haben ja als übergeordnete Richtlinie ja den EU Green Deal mit dem Ziel, Europa oder die Europäische Union zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Das so viel zum Überbau. Und ich möchte gerne mal so von euch wissen oder vielleicht von dir, Simone. Viele Unternehmen ächzen ja so ein bisschen unter der Bürokratielast. Da hat die CSRD vielleicht in gewissen Punkten auch ihren Anteil daran. Wie begegnest du Unternehmen, wenn sie halt sagen, das ist viel Papier, viel Bürokratie und am Ende ist der Nutzen eigentlich gar nicht so groß?
Wir verstehen grundsätzlich regulatorische Anforderungen als Chance oder versuchen es von der Chancenseite zu sehen. Also nutzen die Regulatorik, und da ist ja nicht nur die Berichterstattung zu erwähnen, aus dem Green Deal sind noch weitere regulatorische Anforderungen gekommen und das wird ja auch weiterhin so bleiben, also sukzessive auf, von EU auf nationale Ebene dann überschwappen sozusagen. Aber wir nutzen diese regulatorischen Anforderungen als Leitfaden, als Leitplanke von der gewünschten Zielsetzung, an der sich die Unternehmen ausrichten können. Und ja, es ist anspruchsvoll, aber es hat birgt natürlich Chancen, weil die Unternehmen durch die initiale Berichterstattung ein Stück weit gezwungen werden, sich intensiv mit ihrer gesamten Wertschöpfungskette auseinanderzusetzen und ein erweitertes Risikomanagement zu betreiben und nicht nur ihre begrenzte Lieferkette, sondern durch die klimabedingten Risiken zum Beispiel, diese auch tatsächlich in die Geschäftsstrategie zu implementieren.
Also der erste Nachhaltigkeitsbericht ist ja dann eigentlich vielmehr so eine Momentaufnahme, aber so zumindest immer mein Verständnis, die Regulatorik zwingt oder verpflichtet ja Unternehmen auch eben dazu, Maßnahmen halt einzuleiten und eben eine gewisse Fortentwicklung in ihren dann nachfolgenden Berichten offenzulegen.
Genau.
Vielmehr. Und das ist ja der eigentliche Impulsgeber. Also die EU hat ja nicht gesagt, wir möchten jetzt einfach mal wissen, wie die Unternehmen eigentlich jetzt in ihrer Nachhaltigkeit stehen, sondern sie möchte ja gerne Anreize dazu geben, dass man eine gewisse Dynamik und Veränderung in Unternehmen bewirkt.
Ja, also es geht ja um das. Ich denke, dass das Ambitionsniveau oder der Ambitionsgrad graduell ansteigen wird, dass die Unternehmen aktuell wie du gesagt hast, ein Status quo, einen aktuellen Stand erheben, aber auf Basis oder aufgrund der verankerten Pflicht auch Ziele zu setzen, bedarf es Maßnahmen und um diese Maßnahmen zu erreichen, muss man innovieren und sich verändern.
Vielleicht steige ich da mal ein. Wir nehmen es halt häufig wahr, gerade auch bei mittelständischen Unternehmen, die jetzt noch nicht der Berichtspflicht unterliegen, die das aber so diffus irgendwie wahrnehmen, so jetzt will die EU noch das von mir und jetzt muss ich auch noch berichten und jetzt wollen die noch mehr von mir wissen. Und es wird tatsächlich als Last, als Berichtslast, als Kostenfaktor im ersten Schritt dann erstmal wahrgenommen. Und es ist häufig sehr erklärungsbedürftig, was eigentlich dahinter steckt. Das ist nicht der Wunsch der EU, die Unternehmen noch stärker zu kontrollieren, sondern genau wie du richtig sagtest, es geht eigentlich darum, einen Impuls zu setzen, sich zu bewegen, sich zu verändern und über die Berichtspflicht eben das Ganze auch aufzuzeigen. Und für viele Unternehmen ist es auch noch, gerade die dann in, sag ich mal, sehr komplexen Lieferketten auch drinstecken, schwierig, das, was auf sie dazukommt, irgendwie zu fassen, zu greifen. Was bedeutet das jetzt für mich? Was will mein Kunde von mir eigentlich? Will der mich jetzt auch noch kontrollieren? Also viel Zusätzliches, was an Berichtslast Last, an Aufwand, Daten, die erhoben werden müssen, Berichte, die geschrieben werden müssen, wer soll es im Unternehmen eigentlich machen? Und das erstmal greifbar zu machen, das erstmal zu erklären, das erstmal zu erläutern, bis hin auch zu dem Punkt, was möchte die EU damit eigentlich erreichen? Nicht euch als Unternehmen stärker zu belasten, sondern euch als Unternehmen dahin zu bewegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die richtigen Dinge zu tun. Und ich denke mal, da werden wir nachher auch nochmal dahin kommen. Vieles von dem, was die EU da fordert, was in den Berichten drinsteckt, was mein Kunde, mein Großkonzern, ich als Lieferant ihm dann liefern muss, das sind viele Themen und viele Bereiche, die ich als Unternehmen eigentlich sowieso im Blick haben sollte. Also von daher ist es für uns häufig erstmal ein Erläutern, ein Klarmachen, ein Bewusstmachen und ein richtiges Einordnen und die Unternehmen da eigentlich mitzunehmen auf den Weg, was wird von ihnen zukünftig verlangt.
Um vielleicht nochmal so bei diesen Chancen des Ganzen nochmal zu bleiben, das fand ich ganz interessant auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Da war ich bei euch zu Gast und wir als Wirtschaftsprüfer haben ja von Natur aus eher das Risiko im Blick. Und da fand ich deinen Einwand super interessant, dass klar, durch die Regulatorik soll man auch sein Risikomanagement eben erweitern, aber man kann ja auch dann potenzialorientierter vorgehen und sagen, wo sind denn da eigentlich meine Chancen? Also klar, ich habe die Chance, mir vielleicht noch unbekannte Risiken erstmal auf den Schirm zu ziehen, aber ich kann auch vielleicht Potenziale heben. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Sehr gerne. Es geht ja darum, im Rahmen der Berichtspflicht oder auch im Rahmen, sag ich mal, der Informationsversorgung meines Kunden als Teil der Lieferkette, muss ich mich halt mit bestimmten einzelnen Datenpunkten im Unternehmen, im Prozess auseinandersetzen. Und da gilt es ja darum, erstmal aufzuzeigen, wo stehe ich aktuell, beziehungsweise dann noch aufzuzeigen, wie verändere ich mich zum Positiven, eben zur Reduzierung der CO2-Emissionen, der direkten oder eben umgerechnet dann in CO2-Äquivalente. Und das ist genau die Chance für die Unternehmen, dass man hier sich mit seinem Prozess tiefer auseinandersetzt, hier besser versteht, wo stehe ich eigentlich, wo habe ich eigentlich Verluste. Denn wir sehen es eigentlich ganz pragmatisch als zusätzliche Währung, die ich im Prozess jetzt drin habe, dass ich das Ganze, was ich als Geschäftsbetrieb betreibe, nicht nur unter Kostengesichtspunkten bewerte. Das können die in Unternehmen, ich würde mal sagen, in der Regel relativ gut, wobei es da manchmal auch im Detail tatsächlich mangelt und was für uns auch häufig Ansatzpunkte sind. Und jetzt kommt eben noch diese zusätzliche Währung CO2-Äquivalent dazu. Und wenn man genauso, wie man es unter Kostengesichtspunkten analysiert, das eben auch unter den Gesichtspunkten der CO2-Emissionen analysiert und dann eben versteht, wo stehe ich, wo habe ich große Anteile, die halt zu Emissionen führen, die aber eben auch zu Kosten führen, und den Prozess dann sehr granular zerlegt und dann weiß, wo steht man, wo kann man was beeinflussen, wo kann man nichts beeinflussen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen dazu, dann bekommt man eine sehr gute Diagnose dessen, was man da im täglichen operativen Betrieb eigentlich treibt und sieht dann eben Möglichkeiten zur Veränderung. Und das Schöne ist, und das versuchen wir immer mit möglichst guten Beispielen im Unternehmen dann auch aufzuzeigen, in seinem eigenen Prozess, wenn wir in Sachen CO2 etwas tun möchten. Es ist ja häufig verbunden entweder mit Emissionen, die aus dem Energieverbrauch herkommen oder mit Emissionen, die aus der Verarbeitung irgendeines Materials herkommen. Und es geht ja darum, genau das Volumen zu reduzieren. Das heißt, wenn ich Energieeinsatz reduziere, wenn ich Materialeinsatz reduziere, reduziere ich auch Kostenaufwände. So bin ich dann automatisch dann auch an Herstellkosten dran. Und da geht auf einmal bei vielen Unternehmen dann auch eine Tür auf. Da wird es interessant, da wird es spannend. Und das ist ein aufwendiger Weg, das erstmal greifbar zu machen im eigenen Prozess. Das heißt, wir brauchen auch sehr viel Expertise, Know-how zu verstehen, wo ist das Unternehmen tatsächlich unterwegs. Und dann tatsächlich die Punkte, das ist im Rheinländischen immer so schön, den Pack anzufinden, wo kann man was verändern, wo kann man da tatsächlich loslegen und genau diesen Transfer dann zu leisten und auch zu sagen, hier hast du Möglichkeiten und du tust in zwei Richtungen was. Du reduzierst die CO2-Emissionen und du tust was für deine Herstellkosten. Also warum eigentlich?
Win-win sozusagen.
Win-win,
ne?
Genau.
Warum nicht? Ja, und wir reden ja jetzt auch immer noch nur von einer Dimension, und zwar, ich sag mal, Klima oder halt CO2-Emissionen, wenn man das jetzt nochmal weiterspinnt und auch über soziale Aspekte spricht, da gibt's ja auch Potenziale, die man heben kann, ne? Wenn man sich jetzt in gewisser Weise Nachhaltigkeit oder nachhaltig aufstellt. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Erfahrungen mit habt, zum Beispiel auf dem Bewerbermarkt tut sich ja etwas oder auch in anderen sozialen Aspekten. Das zieht sich ja komplett durch.
Also Stichwort Lieferkette, gerade im Textilbereich oder auch Agrarunternehmen müssen natürlich auch aufgrund einer Regulatorik, sprich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes beziehungsweise dann der europäischen Verordnung der CSDDD, spezifische Anforderungen erfüllen. Und hier liegen natürlich auch Chancen. Aber auch da bedarf es erstmal natürlich einem Status quo und einem erweiterten Risikomanagement. Von daher ist das nicht unmittelbar zwingend nur vor der eigenen Haustür, sondern in der Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette. Und da dementsprechend ist es wichtig, dass auch diese ganzen regulatorischen Anforderungen ineinander greifen, mit der Hoffnung, dass die Berichtslast auch dann sinkt, weil Anforderungen zusammengefasst werden. Das hat ja auch die Regierung vor, das tatsächlich zu tun, nachdem aber auch die Unternehmen ja ein Stück weit laut geworden sind und sich beschwert haben. Also das ist ja auch ein Stakeholder-Dialog, der da stattfindet zwischen den Unternehmen, zwischen der Politik.
Aber wo du gerade angesprochen hast, auch das Thema Bewerber, Wahrnehmung beim Bewerber von Unternehmen. Es ist natürlich auch in der Suche von Bewerbern, in der Suche von Fachkräften ist es natürlich auch ein Thema, wie kann ich mich positionieren? Habe ich ein Geschäftsmodell, was eigentlich zukunftssicher ist? Wie risikobehaftet ist das eigentlich? Und das sehe ich bei vielen Unternehmen noch gar nicht so in der Wahrnehmung. Sie ächzen alle, ich finde kaum Leute, ich finde nicht die richtigen Leute und ich brauche eigentlich eine andere Form der Kommunikation. Und das hat man häufig noch nicht erkannt, die Chancen, die daraus entstehen, und das dann mal miteinander zu verknüpfen und auch in Botschaften zu übertragen, die dann eben bei der Zielgruppe auch ankommen, die verstanden werden. Das ist definitiv eine Chance und ermöglicht dann natürlich auch Innovationskraft im Unternehmen wieder aufzubauen, wenn man dann eine Klientel auch ansprechen kann, die man vorher vielleicht nicht so erreicht hat.
Okay, also das heißt, Risiken minimieren, Potenziale heben. Also wir kommen quasi jetzt vom Big Picture, warum das Ganze jetzt quasi in die nächste Ebene. Und zwar, die Regulatorik sagt ja auch, ich muss meine Strategie entsprechend anpassen, die Unternehmensstrategie. Und zwar eben erweitern um diese Nachhaltigkeitsaspekte. Was ist dir dabei wichtig, Simone?
Ich würde nicht nur auf die Regulatorik schauen. Ich würde auch ein bisschen von der Finance-Seite das betrachten. Das unterliegt zwar auch einer Regulatorik der SFDR. Die Banken müssen auch regulatorischen Anforderungen erfüllen und deswegen wirken sie dann wieder auch indirekt auf die Unternehmen. Aber da gibt es auch klare Anforderungen und Erwartungshaltung, wie ein Unternehmen sich verhalten soll. Da gibt der Bankenverband beispielsweise Kennzahlen vor und bewertet auch eine Circular Economy nur durch die Existenz als positiven Baustein. Und entsprechend ist es zwar noch nicht der Fall, dass Unternehmen, die kreditfinanziert sind, schlechtere Bedingungen bekommen, sondern eher oder beziehungsweise bessere Bedingungen, das ist genau das Gegenteil. Es wird eher in der Zukunft dann ein Malus erwartet. Und deswegen gehört es zu jeder Unternehmensführung und zu jeder unternehmerischen Verantwortung, tatsächlich Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft des Unternehmens zu integrieren.
Kann ich auch gerne nochmal ergänzen. Wir erleben es auch in der Wahrnehmung, ist es häufig, dass es erstmal eine so verstanden wird, ja, wir brauchen eine zusätzliche Organisation, wir brauchen zusätzliche Stellen. Aber das ist unserer Meinung nach nicht unbedingt der richtige Weg. Natürlich sind da zusätzliche Aufwände und bestimmte Dinge, die wir auch nicht im Tagesgeschäft dann auch drin haben. Aber es ist eigentlich entscheidend und wichtig, dieses Thema der Berichterstattung im operativen Prozess in der Organisation tatsächlich richtig zu verankern und nicht als, sage ich mal, Parallelbaustelle und wir machen dann auch noch unsere Berichterstattung, sondern aus dem, was ich im Tagesgeschäft habe, aus den Prozessen, die standardmäßig im Unternehmen ablaufen, genau diese Notwendigkeiten der Berichterstattung, die Notwendigkeiten der Veränderung, das mitzudenken von Anfang an. Und natürlich heißt es auch erstmal, eine Organisation dazu ist überhaupt erstmal zu befähigen. Also was wird von mir erwartet? Egal, ob ich jetzt auf der mittleren Abteilungsebene bin oder tatsächlich auf C-Level-Ebene bin, verändert sich mein Rollenverständnis, verändert sich mein Rollenbild. Wie muss ich meine Organisation anleiten? Was muss ich an Informationen zur Verfügung stellen? Das ist häufig auch erstmal ein Aufwand, der getrieben werden muss. Den muss man natürlich sehen und den muss man auch stützen. Aber die Zielsetzung muss es immer sein, dass es nachher, wie heißt es immer so schön, gelebte Praxis ist eigentlich. Und dann die Wirksamkeit auch dementsprechend entfaltet.
Also weil es ja jetzt auch Teil, sag mal, einer erweiterten unternehmerischen Sorgfaltspflicht ja eigentlich wird.
Na, absolut.
Würde ich auch sagen, dass man das ja möglichst hoch erstmal aufhängen sollte auf C-Level oder Geschäftsführungsebene, dass man das quasi vorleben muss und dass man das dann eben runter kaskadiert sozusagen in die unteren Ebenen.
Genau.
Der Tone from the top ist entscheidend oder wichtig, denn der ist der initiale Moment und der kaskadiert ist, wie du es gesagt hast, nach unten auf die Führungskräfte. Und auch da muss man den Führungskräften den Raum schenken und die Aufmerksamkeit schenken, dass es da ankommt, auch dass dort die Chancen gesehen werden, dass die Mitarbeiter verstehen, welche Rolle sie oder welche Wirkung sie aus ihrer Rolle heraus haben und was sie bewirken können. Und dann kommt ja auch die Motivation von den Mitarbeitern, dass sie, wenn sie sehen, ich kann hier was im Sinne der Anforderungen von der Geschäftsführung bewirken und tatsächlich umsetzen und dem nachkommen, was die Geschäftsleitung sich wünscht. Und nicht ohne Grund ist das Thema Rolle der Verwaltung, Leitungs- und Aufsichtsorgane in der Berichterstattung verankert. Und entsprechend ist es zwingend notwendig, dass man einen integrierten Ansatz wählt, weil eine isolierte Nachhaltigkeitsabteilung es nicht schaffen wird, die Transformation zu bewältigen. Es bedarf einfach wirklich jeden Einzelnen aus seiner individuellen Rolle heraus etwas zu dem Gesamtbeitrag, zu der Kollektivleistung beizutragen.
Klassisches Veränderungsmanagement im Unternehmen. Also die Aufgabe von der Geschäftsführung ist dann erstmal natürlich eine Vision zu formulieren, eine Mission zu beschreiben, wie wollen wir das Ganze erreichen, Verantwortungsbereiche abzustecken, aber eben doch Raum zu geben, dass ich in meiner Abteilung für den Bereich XY verantwortlich das dann eben auch gestalten kann, in dem klaren Wissen, was wird am Ende von mir erwartet. Und das ist Führungsaufgabe, dieses Umfeld erstmal aufzubauen und die Organisation dazu zu befähigen. Und ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck, Simone, wird das unterschätzt von den Unternehmen? Also wir sehen häufig viel, was dann noch getan werden sollte, so will ich es mal formulieren. Aber ich weiß nicht, ob wir da so frech sein dürfen, das als unterschätzen, das so bezeichnen zu dürfen.
Du meinst die Aufwände?
Genau.
Also ich denke schon, dass die Aufwände unterschätzt werden, weil das ja auch alles, die Nachhaltigkeitsaspekte sind alles Themen, mit denen sich Unternehmen bisher noch nicht auseinandergesetzt haben. Und da bedarf es natürlich auch Standards und auch erstmal eine Datengrundlage muss ja erstmal geschaffen werden. Und das Wissen muss ja vorhanden sein und das ist, woher auch, es wurde ja bis dato nicht gemanagt, wo soll das Wissen herkommen. Also ein Wissensaufbau ist dann essentiell in allen Ebenen.
Okay. Also was ich da mitnehme, wichtig ist Nachhaltigkeitsstrategie als Kern oder als elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie, keine Parallelstrategie sozusagen aufbauen, das eben integrieren und auch weiterdenken in eben tiefere Ebenen. Jetzt muss ich ja laut CSRD nicht nur über meine Strategie berichten, sondern auch über meine nachhaltigkeitsbezogenen Ziele zum Beispiel. Was würdest du dort Unternehmen empfehlen? Also ich nehme jetzt mal an, klar, es hängt viel davon ab, wo denn jetzt eigentlich Schwachpunkte sozusagen jetzt mal sind oder meine Auswirkungen, Risiken und Chancen dann letztendlich. Aber was gibst du dort Unternehmen als Empfehlung, an was man sich orientieren könnte?
Das Ergebnis der doppelten Wesentlichkeit ist ja dann die Nachhaltigkeitsstrategie oder die integrierte nachhaltige Unternehmensstrategie, die wiederum muss, wie du sagst, runtergebrochen werden und ich denke, dass Unternehmen gut beraten sind, wenn sie eine Roadmap entwickeln oder mit uns natürlich auch gemeinsam entwickeln, die sie dann Stück für Stück begleiten und die wichtigsten Themen als erstes adressieren. Auch da würde ich wieder die Bankenperspektive reinnehmen. Das Thema Klima wird von den Banken am stärksten bewertet, also transitorische und physische Risiken entsprechend zu managen. Da kann man tatsächlich, wenn man sehr in Eile ist, weil man vielleicht zu spät mit dem Thema angefangen hat, auch eigentlich schon starten, finde ich. Da müsste man den Corporate Carbon Footprint nicht erst später erheben, sondern das schon vorziehen. Das braucht man so oder so. Und dann muss das Ganze natürlich managebar sein. Man hat ja nur eine bestimmte also Anzahl an Ressourcen in Human und auch monetären Ressourcen und entsprechend muss das Unternehmen eine kluge Strategie sich erarbeiten, welche dann auch erreichbar ist. Weil was bringt es, wenn man zu ehrgeizig unterwegs ist und insgesamt geht es ja zwar darum, sich zu verbessern, ja, aber man unterliegt ja keiner Bewertung. Die Bewertung, die macht dann erst der Markt. Das heißt, wenn die ersten Berichte raus sind und ich schauen kann, hat denn eigentlich der Mitbewerber berichtet, dann geht das Benchmarking los. Aber bis dahin sollte ich mir als Unternehmen eine kluge Strategie ausarbeiten, wie es realistisch ist, was ich leisten kann.
Also smarte Ziele sind da so das Stichwort sozusagen. Ne? Genau, aber wie du schon sagst, ich denke, in 2-3 Jahren sind wir alle klüger. Da wissen wir, was ist jetzt der Branchenbenchmark? Waren meine Ziele jetzt überambitioniert oder unterambitioniert? Und ich müsste eigentlich nochmal nachlegen. Das ist ja ein großer Punkt, mit dem die EU ja auch im Blick hatte, für Transparenz und in erster Linie für Transparenz zu sorgen, um auch Vergleichbarkeit zu schaffen. Das Wort hat mir jetzt gefehlt. Und dann wird, wie du schon sagst, der Markt halt entscheiden, waren die Ziele ausreichend oder nicht.
Ja, aber die Unternehmen stellen ja auch selber fest, ob meine Ziele ausreichend sind oder waren. Und und letztendlich ist, also wenn man seine persönliche Nachhaltigkeitsentwicklung betrachtet, dann wird man ja eigentlich immer nur besser. Also man lernt ja die ganze Zeit dazu und das wird auch in Unternehmen der Fall sein. Die Organisationen müssen sozusagen lernende Organisationen werden, um dann auch wirksam zu werden.
Okay.
Das ist vielleicht eine Empfehlung, die ich Unternehmen auch aussprechen würde, das jetzt als Anregung, tatsächlich steht ja auch drüber, als Chance zu nutzen. Von vielen Unternehmen, die wir so wahrnehmen, gerade auch im beliebten deutschen Mittelstand, sehe ich häufig eine sehr rückwärtsgewandte Perspektive, so nach dem Motto. Und es war ja vor Corona und vor Ukraine-Krieg war das ja alles einfacher und besser und planbarer und so schön vorhersagbarer. Wir arbeiteten so wunderbar vor uns hin. Das ist ja jetzt alles vorbei. Und jetzt kommt auch noch die EU dazu und verlangt von uns auch noch das und das. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Unternehmen, die sind erfolgreich. Warum sind die erfolgreich? Weil die sich dem Wandel nicht verschließen, sondern weil die sich den Herausforderungen, die wir haben, sei es von Seiten des Marktes, sei es aber auch von Seiten der Regulatorik, dem halt offen stellen, das als gegeben akzeptieren. Sicherlich im Vergleich mit anderen Regionen auf der Welt gibt es andere Anforderungen. Da mag einiges einfacher sein, anderes besser unterstützt sein. Aber wir sind nun mal hier, wo wir sind. Und diese Chancen oder diese Herausforderungen dann auch zu nutzen, diese Unternehmen nehmen wir dann häufig als diejenigen wahr, die dann tatsächlich innovativ sind. Die sind bereit, sich zu verändern. Die haben dann aber auch eine gewisse Veränderungsresilienz. Also jedes Neue, was dann kommt, ja gut, dann ist es halt ein weiterer Schritt, den wir gehen und nicht dieses immer noch zusätzlich und möglichst abwehren und möglichst bewahren, sondern das tatsächlich als Chance wahrnehmen, als Herausforderung auch wahrnehmen, denn Psychologie zeigt ja auch, an der Herausforderung wächst man, nicht am Bewahren.
Sehr schön. Das Wort zum Sonntag.
Gib mir Mühe.
Ja, nicht schlecht.
Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie aufs Papier gebracht. Wir haben die wichtigen Stellen abgeholt und auch befähigt in erster Linie. Dann gehe ich quasi ins Operative, Tobias. Ich weiß, da geht dir jetzt dein Herz vermutlich auf. Ne? Also ich möchte jetzt quasi von der Strategie in die Praxis kommen. Und dafür wird es natürlich sehr viel granularer. Ja, da rede ich dann nicht mehr eben über das Unternehmen als Ganzes, sondern da rede ich dann mit einzelnen Abteilungen, mit einzelnen Menschen über einzelne Prozesse.
Genau.
Kannst du uns da einen Einblick darüber geben, wie man das bewerkstelligt?
Ich nehme euch mal ein bisschen mit in die Tiefen der zum Teil industriellen Produktion oder in die Tiefen des Alltages im Unternehmen. Es sind natürlich erstmal sehr, sehr, sehr viele Daten, Informationen, die es gilt, im Unternehmen dann zusammenzutragen, um der Berichtspflicht tatsächlich auch Genüge zu tun. Was einen unheimlichen Aufwand bedeutet. Machen wir ganz klar, wollen wir nicht verhehlen. Auf der anderen Seite sind es, und das ist, sag ich mal, nicht so täglich grüßt das Murmeltier, aber das ist immer wieder eine Wahrnehmung, die wir dann haben, sind es Informationen, die im Unternehmen schon vorhanden sind. Es sind Daten, die im Unternehmen schon vorhanden sind. Es gilt, sie zu identifizieren, es gilt, sie zusammenzutragen, es gilt, sie in die richtige Form zu gießen, um daraus dann schlussendlich meinen Bericht auch zu formulieren. Das heißt, es geht es um das Erschließen von Informationen, um das Erschließen von Daten, was beim ersten Mal ein ziemlich großer Aufwand ist, ganz klar. Auf der anderen Seite, diese Informationen, diese Daten, warum sind die im Unternehmen vorhanden? Weil die irgendjemand zur Steuerung, zur Überwachung, zur Weiterentwicklung eines Prozesses sowieso benötigt, braucht und im Idealfall kontinuierlich damit arbeitet. Oder es sind tatsächlich auch Informationen, die so in der Form im Unternehmen noch nicht erhoben wurden, die dann aber wiederum die Chance bieten, wesentlich mehr über das zu erfahren, wie dieser Prozess abläuft, wie diese Zusammensetzung des einen Produktes in der dritten, vierten, fünften Wertschöpfungsstufe eigentlich ist. Das heißt, das Unternehmen hat auf der anderen Seite deutlich auch einen Mehrgewinn an Informationen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir da draus? Nehmen wir das einfach nur als Last wahr oder nutzen wir es dann wiederum als Chance, zu sagen, okay, ich habe hier größere Informationen, ich habe eine Stoffstromanalyse durchgeführt, ich habe Materialflusskosten mal berechnet und sehe jetzt auf einmal, manche Unternehmer reflektieren dann so, oh, jetzt sehe ich endlich mal das komplette Drama, was ja eigentlich so stattfindet. Ja, manchmal ist es so. Oh, jetzt weiß ich aber, wo ich anpacken muss, um da tatsächlich voranzukommen. Ja, auch das ist die Chance dabei. Also es ist für uns dann tatsächlich ein Verknüpfen dieser Berichtspflicht mit den im Unternehmen vorhandenen Daten aus den laufenden Prozessen. Und das dann zu übertragen, miteinander zu verknüpfen und das dann auch kontinuierlich zu führen, ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wenn man das dann mal, sag ich, mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, in Richtung Digitalisierung auch denkt, in Richtung Nutzbarmachung von Daten, wirklich mal so ein Data Mining zu nutzen, vielleicht auch Vorhersage-Analysemodelle zu nutzen, wirklich die Digitalisierung mal als Werkzeug zu verstehen, ergeben sich daraus dann auf einmal Möglichkeiten zur Automatisierung dieser Informationsströme, dieser Datenströme. Das heißt, ich kann das Ganze auch ziemlich einfach handhabbar machen und kann es auch so konfigurieren, dass es mir tatsächlich auch als Instrument in der täglichen Steuerung des Unternehmens kurzfristig, mittelfristig, langfristig dann auch dienen kann. Und ich formuliere es immer so ein bisschen berlinerisch flapsig. Das Berichtswesen muss eigentlich ein Abfallprodukt meiner täglichen Arbeit sein. Also das darf keinen zusätzlichen Aufwand betreiben. Dazu muss ich natürlich genau wissen, was brauche ich wann, wie, in welcher Form. Und auch da steckt noch mal ein bisschen Aufwand dahinter. Aber die Chancen, die dahinter stehen, sind tatsächlich größer, als man in der Regel im Vorfeld es so wahrnimmt. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Es sind Themen, die das Unternehmen sowieso wissen sollte. Es sind Informationen, die das Unternehmen entweder in der Regel hat oder bisher noch nicht hatte, weil das Geschäft zu gut lief, was auch immer. Herzlichen Glückwunsch, beglückwünsche Unternehmen immer dazu, weil man sich gar nicht so tief im Prozess auskennen muss, aber trotzdem Geld verdient. Jetzt hat man halt mit der Vorgabe, genau zu berichten, wo an welchen Stellen wird was verbraucht, wo an welchen Stellen wird was emittiert, sieht man auf einmal sehr, sehr klar, was da tagtäglich stattfindet und sieht sehr, sehr klar, wo man in beide Richtungen Reduzierung der CO2-Emissionen, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung der Materialkosten, wo man da was machen kann und wo man schlussendlich seinen Prozess dann auch nochmal hinterfragt und sich an manchen Stellen vielleicht auch mal fragt, ob das noch so zukunftssicher ist, was man da treibt. Und da, sag ich mal, schließt sich für uns dann auch so ein bisschen der Kreis in Richtung Unternehmensstrategie, dass man hier ganz klar sieht, wo stehen wir und wo wollen wir, wo müssen wir uns eigentlich hinentwickeln.
Also es kann eben durchaus schon Daten geben in Unternehmen. Jetzt habe ich halt den Vorteil, die zahlen einerseits ein auf die Erfüllung meiner Berichterstattungspflichten. Mhm. Andererseits habe ich natürlich schon super Messgrößen, um ganz konkret Dinge zu steuern und auch die Performance sozusagen daran festzumachen.
Genau. Ich greife aufs Energiemanagement zu, ich greife auf meine Produktions-KPI zu, ich greife auf die Bezugsmengen im Materialeinkauf zu. Riesengroße Bandbreite. Und das ist in jedem Unternehmen ist es natürlich unterschiedlich. Aber das richtig miteinander zu verknüpfen, das ist dann eigentlich die Kunst, sodass es am Ende dann tatsächlich kein Mehraufwand wird.
Also meinst du, dass es dann quasi auch, also diese Verknüpfung ist dann so, dass die größte Hürde, die man dafür nehmen muss? Oder wo sind da so die Fallstricke?
Ja, es ist eine Hürde, das muss man ganz klar so sagen, weil wir ziehen die Informationen dann in der Regel aus unterschiedlichen Systemen. Man hat ein Steuerungssystem für die Finanzen im Unternehmen, man hat vielleicht ein Steuerungssystem für die operativen Prozesse, für die Produktionsplanung, Steuerung für den Einkauf, für Health and Safety. Es gibt ja dann immer eine sehr heterogene Landschaft an unterschiedlichen Systemen im Unternehmen, die es dann erstmal gilt, alle anzuzapfen, Schnittstellen zu eröffnen, technologisch es zugreifbar zu machen. Da freut sich jeder ITler, wenn es dann heißt, ich brauche mal schnell die Daten. Einmalig die rauszuziehen, geht dann in der Regel immer ganz gut, aber das wirklich kontinuierlich abzugreifen und dann auch zu transformieren in die Form, wie man es dann auch für den Bericht am Ende braucht, das ist ein ziemlicher Aufwand. Bietet dann aber eben die Chance, da gibt es natürlich dann auch Anbieter dafür, die einen da dabei unterstützen kann, oder man baut sich selber das System zusammen, das, sag ich mal, zu automatisieren, das zu standardisieren, sodass es ein einmaliger Aufwand ist in der Konfiguration, aber dann eigentlich ein tägliches damit Leben und Arbeiten ist am Ende. Und das muss das Ziel sein, also so, dass es nicht mehr schmerzt, nicht mehr wehtut, sondern dass es im Hintergrund einfach mitläuft.
An dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, Tobias, da wird's ja gerade spannend, weil wir dann im Prinzip das Big Picture erhoben haben, wissen, was los ist und dann damit ganzheitlich, systemisch eine neue Wege gehen können, tatsächlich hinterfragen, wie du das genau so formuliert hast und gegebenenfalls sogar die Geschäftsmodelle an die neuen Anforderungen anpassen. Also ganz banales Beispiel, es gibt eine Regulatorik für die Elektroanbietertechnologie, da gilt es, eine Reverse-Logistik zu etablieren, sprich der Verkäufer von elektronischen Geräten muss auch die Altgeräte ja zurücknehmen. Daraus können Geschäftsmodelle entstehen oder ein schönes anderes, ganz, ganz kleines Beispiel im Sinne der Circular Economy, ein Automobilhersteller, der viel Geld für die Entsorgung von Karton und Wellpappe bezahlen musste, hat sich einfach einen Konfektionierer angeschafft, mit dem er dann die Kartonagen in Ballen pressen konnte und sie dann an das benachbarte Wellpapier oder Papierfabrik verkaufen konnte. Also das sind mal kleine und mal große Ideen. Und wenn dem Unternehmen oder der Geschäftsleitung auch diese Situation bewusst ist, dann geht es darum, kreativ zu werden, neue Wege zu gehen tatsächlich auch neue Produkte und Geschäftsmodelle und Innovationen vielleicht zu etablieren.
Und um vielleicht mal noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es manchmal für die Unternehmen auch sehr, sehr augenöffnend, wenn man die Prozesse tatsächlich mal so granular auseinander nimmt, sei es in der Glasherstellung, wenn es heißt, wir haben eine Scherbenquote von 60%, wo ich dann hinterfragte, okay, also 60% des Glases, was aus der Schmelzwanne kommt, kommt nicht als fertiges Weinglas hinten raus, sondern landet wieder in der Schmelzwanne. Ja, das ist auch viel besser, weil wir dann nicht so viel Energie aufwenden müssen, um das Neuglas zu schmelzen. Ich sage, ne, aber das Glas, was dann die erste Runde lief, läuft doch dann jetzt die zweite Runde. Das kriegt also jetzt das zweite Mal Energie mit. Also ist es doch so gesamtenergetisch betrachtet doch gar nicht so praktisch und vor allem auch ziemlich teuer. Ja, aber wir sind damit schon richtig gut. Ja, trotzdem fände ich es nicht schlecht, wenn über die Hälfte des Materials, was ich in den Prozess gebe, doch tatsächlich auch als verkaufbares Produkt hinten mal rauskommt. Und das mal so bewusst zu machen, wir hatten es auch bei einem Bonbonhersteller mal, der dann auch meinte, naja, wenn was schiefgegangen ist beim Ansetzen eines Bonbons, ist es nicht so schlimm, ich kann es ja alles wieder zusammenkochen, dann habe ich wieder rein Zucker und kann wieder von neuem anfangen. Aber ich habe meine ganzen Zuschlagstoffe, die ganzen Vitamine, die ich da reingesetzt habe, die ganzen leckeren Farbstoffe, die ich da reingekippt habe, die zerkoche ich dann einfach nochmal und fange nochmal neu an. Ja, der Zucker ist immer noch der gleiche. Die Menge an Zucker kann ich immer noch mal verwenden, aber trotzdem der Zeitaufwand, die Kapazitäten, die Mitarbeiterstunden, die da gebunden sind. Also der Betriebswirtschaftler rauft sich die Haare und sagt sich, Mensch, da sind aber schöne Potenziale. Und wenn man das jetzt, wie ich es vorhin noch meinte, einfach mal noch mal mit der Währung CO2-Äquivalente belegen, dann schmerzt es in doppelter Hinsicht. Und wo ich immer wieder sage, geschätzte Unternehmer, geschätzte Unternehmende, das sind doch genau die Themen, an denen ihr sowieso arbeiten solltet, an denen ihr sowieso arbeiten wollt. Also von daher, die EU will jetzt nicht nochmal tiefer reingucken in eure Unternehmen. Die kann sich gar nicht so viele Unternehmensberichte anschauen, sondern die möchte eigentlich nur, dass ihr euch bewegt, dass ihr euch auf den Weg macht und nutzt diese Chance und setzt euch mit euren Prozessen auseinander. Und jetzt will ich nicht sagen, wir kommen mal in Unternehmen, wo immer ganz viel schief läuft. Aber wir sehen in der Regel doch immer noch große Potenziale, wo man noch eine ganze Menge machen kann. Und wenn man jetzt da einen zusätzlichen, ich sag bewusst nicht Druckmittel, aber wenn wir einen zusätzlichen Anreiz haben, sich damit endlich mal auseinanderzusetzen, wunderbar, warum eigentlich nicht?
Ja, ich würde ja gar nicht ökonomische Vorteile als Druckmittel bezeichnen. Ne? Also,
aber die entstehen dadurch.
Aber die entstehen dadurch,
genau.
Die werden vielleicht nur noch nicht gesehen.
Ne? Richtig, genau, richtig.
Ja. Bevor ich natürlich solche Potenziale überhaupt sehe, also meistens ist ja nicht, ich stelle mir das ein bisschen naiv vor, aber der Geschäftsführer wird ja nicht immer durch die Fabrik laufen und hier und dort Potenziale sehen, sondern es sind ja dann wirklich dann die Leute, die operativ tätig sind.
Ja.
So. Und da gilt es ja dann, die sozusagen aufzuschlauen und dass die auch vielleicht auch ihre Scheuklappen ablegen und ein bisschen den Fokus erweitern.
Genau.
Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig?
Es gibt ja verschiedene Führungsebenen und Schlüsselpersonen, die letztendlich wie ein Nadelöhr fungieren. An ihnen kann sich der Prozess stauen oder die Entwicklung stauen oder sie können halt unterstützend tätig sein und tatsächlich in die Anforderungen, in die Erwartungshaltung von der Geschäftsleitung einzahlen. Und letztendlich bedarf es natürlich ein Stück weit Unterstützung, hier ein Verständnis erstmal zu entwickeln. Also das heißt, Wissensvermittlung, Sensibilisierung und Schulung ist auf jeden Fall wichtig, weil man von den Menschen aus ihrer Rolle heraus das große Ganze, also man kann nicht erwarten, dass sie das große Ganze verstehen, sollten sie ein Stück weit natürlich schon, aber das ist ein granularer und gradueller Prozess. Und von daher bin ich der Meinung, dass man diesen Menschen, die eine große Wirkkraft haben, dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn sie es noch nicht verinnerlicht haben, wenn sie sich bewegen müssen, sich von dem Altbewährten, was du eben auch gesagt hast, wegentwickeln müssen und auf einmal offen und agiler mit einer Situation umgehen müssen. Und genau, und natürlich reden wir ja auch immer von einem Stakeholder-Dialog. Es ist ja auch relevant, dass jetzt die Unternehmen mit ihrer vorgelagerten Wertschöpfungskette kooperieren und zusammenarbeiten, weil aufgrund der Scope 3 Emissionen, die ja jetzt mit der neuen Berichterstattung auch erhoben werden, sprich die Emissionen, die in der vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungskette vorzufinden sind, das lässt sich nicht bewältigen oder es lässt sich nicht steuern, ob die vorgelagerte Wertschöpfungskette in Anführungszeichen grün produziert und ich mir dann als Kunde diese Anhaftung von Emissionen beispielsweise oder das ist ja nicht nur Emissionen, sondern Umweltbelastungen sozusagen durch die Pforte meines Unternehmens reinlasse. Es ist da essentiell, auch der vorgelagerten Wertschöpfungskette zu helfen, die vielleicht nicht initial berichtspflichtig ist, sondern halt durch diesen Trickle-Down-Effekt von der Berichtspflicht betroffen sind, weil der vorgelagerte Kunde, der Upstream-Kunde es von dem Unternehmen verlangt.
Und vielleicht, wenn ich nochmal reingucke und jetzt wirklich von der Ebene des Shopfloors mal so wieder nach oben aufsteigen möchte. So wie Simone schon sagte, es kommt natürlich auf jeden Einzelnen an. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen mit dem Thema Energiemanagement, was in den Unternehmen jetzt, ich sag's mal so, eingeführt ist. Und was ich in vielen Unternehmen sehe, ich auch schon schöne Effekte, sodass die Mitarbeitenden auch schon sehr bewusst damit umgehen, das Licht von Hand aus machen, wenn sie den Raum verlassen, beziehungsweise irgendwo diese Bewegungsmelder überall installiert sind. Aber bis hin auch zu dem Punkt, muss diese Maschine hier laufen, kleine Aufkleber an den Maschinen. Also man hat dieses Thema angenommen, man hat es verinnerlicht. Wenn man dann aber tiefer in die Prozesse reingeht, wo kann ich denn da noch was verändern? Und viele Unternehmer sagen ja auch zu Recht, ich bin gut was in dem, was ich tue. Ich habe hier ein Prozess-Know-how und was soll ich daran noch verändern? Und wir sehen immer so drei Felder, wo man sich immer fragen muss, wie groß sind da die Potenziale, an welchen können wir da arbeiten? Ist es zum einen der Prozess, wie ich tagtäglich meine Produktion führe? Ist es tatsächlich die Technologie, mit der ich mein Produkt herstelle? Ist es das Produkt selber? Weil wenn ich die größte Einsparung, die ich erreichen kann, ist natürlich immer, wenn ich das Produkt komplett anders denke, andere Materialien, eine andere Konstruktion, andere Form der Herstellung, was aber natürlich für ein kleines Unternehmen, was Teil der Wertschöpfungskette ist, gar nicht so einfach zu beeinflussen, denn sie sind ja nur verlängerte Werkbank oder im positiven Sinne verlängerte Werkbank, können also wenig Einfluss darauf nehmen, tatsächlich wie das Produkt gestaltet ist. Also das ist für uns auch immer ganz wichtig, die Unternehmen dann zu verstehen, wo an welcher Stelle seid ihr eigentlich, welche Einflussmöglichkeiten habt ihr. Holt ihr euch, wie Simone gerade auch richtig sagte, den größten Anteil eher über den Scope 3, über die Lieferkette dann schon rein? Oder ist es nachher bei der Nutzung eigentlich die Frage, in welchem Umfang dann CO2-Emissionen entstehen? Und wie wir schon sehen, also ganz groß gedacht, welches Produkt stelle ich eigentlich her? Ganz klein gedacht, was macht der Mitarbeitende eigentlich an der Maschine? An jeder Stelle lauern Potenziale, sehr, sehr große zum Teil, die wir aber erstmal erschließen müssen, die wir erstmal sichtbar machen müssen und am Ende natürlich auch eine Organisation brauchen, die dazu bereit ist, das zu verstehen, das zu verinnerlichen, das anzuwenden und daran natürlich auch mitzuarbeiten. Also es sind jetzt nicht einfache Maßnahmen, die dahinter stehen, sondern es sind schon umfangreichere Projekte, die da tatsächlich auch draus entstehen sollten, die dann aber eben auch große Potenziale in mehrere Richtungen für die Unternehmen auch beinhalten, bis hin eben zu der Fragestellung, die Art und Weise, wie ich produziere, das Produkt, was ich produziere, welche Zukunftssicherheit habe ich dann dahinter und wo kann ich eigentlich ansetzen, um mein Geschäftsmodell auch in die nächsten 10, 15, 20 Jahre dann noch reinzutragen.
Ja, finde ich einen spannenden Aspekt, die Frage, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette bin ich eigentlich? Mhm. Ja, also wir hatten es auch im Vorgespräch diskutiert, müsste ich meinen Fokus eher auf die Lieferkette setzen, um sicherzugehen, dass dort, ich sag mal, grüner Input schon reinkommt, ich meine Prozesse, ich sag mal, auf Schluffen habe und weiß, dann kommt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit grüner Output letztendlich raus. Ja, oder ich bin dann vielleicht eher am Ende der Wertschöpfungskette, habe vielleicht viele Vorlieferanten und verliere natürlich mit jeder weiteren Stufe den Einfluss eigentlich. Ne? Und du hast gesagt, dann müsste man eben da den Fokus darauf legen, dass ich meinen Lieferanten vielleicht befähige und ihn mitnehme auf meiner Reise sozusagen.
Ja, also es hängt ja tatsächlich vom Unternehmen ab, wo die meisten bleiben bei den Emissionen. Das steht, ist natürlich stellvertretend für alle anderen Impacts, nicht für alle anderen, aber für viele Impacts auch. Aber es lässt sich halt gut kommunizieren darüber oder es ist den Unternehmen am nächsten, weil sie das als erstes treiben, das Thema. Aber grundsätzlich bei den meisten Unternehmen sind die meisten Unternehmen Emissionen in der vorgelagerten Lieferkette. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die in Scope 1 oder 2 die meisten Emissionen haben. Aber wenn dem so ist, dann geht es natürlich tatsächlich um Maßnahmen, meinen vorgelagerten Lieferanten dabei zu unterstützen, tatsächlich in meine Zielerreichung einzuzahlen. Und das muss ich natürlich auch institutionalisieren, also muss im besten Fall ein Sustainable Procurement, also eine nachhaltige Beschaffungsabteilung mit gewissen Vorgaben und Richtlinien einrichten und entsprechend Anforderungen stellen, sodass auch der Lieferant Leitplanken hat, nicht anders wie die Regulatorik eine Orientierung hat, wie er oder sie sich entwickeln sollen, was das Zielbild ist. Und in der Regel ist auch das ein Prozess und die Unternehmen verlangen das ja nicht immer. Manchmal passiert es, aber nicht immer sofort.
Und wenn ich dieses Bild jetzt einfach mal umdrehe, diese Anforderungen, die ich an meine Lieferanten habe, und ich bin jetzt in der Rolle, einer dieser Lieferanten zu sein, und nehme auch das wieder als Chance wahr, was heißt denn das für mich? Das heißt, wenn ich diese Anforderungen aufnehme, umsetze und mir auch bewusst darüber werde, Mensch, ich habe vielleicht auch eine zusätzliche Eigenschaft, die ich als Anbieter dieser Produkte meinen Kunden anbieten kann, nämlich nicht mehr nur, ich bin der Flexibelste, ich bin der Günstigste, was ja alle versuchen zu sein, sondern ich bin auf einmal auch der, der das gleiche Produkt, ein Commodity meinetwegen, mit einem wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck liefern kann, werde ich für meine Kunden auf einmal viel, viel spannender, viel, viel interessanter. Oder wenn ich vielleicht auf meine Kunden sogar zugehe und mich dadurch aus der Rolle des kleinen Lieferanten, der sehr, sehr günstig und relativ verlässlich auch liefert, rausentwickle in einen, hey, ich biete dir Entwicklungsmöglichkeiten, sag mir, was du brauchst und ich verändere meine Technologie, ich verändere meine Art und Weise zu arbeiten, kriege ich auf einmal auch als kleiner Lieferant vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung. Und das ist eine Chance, die viele Unternehmen, die wir auf dem Weg begleiten dürfen, dann auf einmal sehr, sehr positiv wahrnehmen. Das heißt aber natürlich auch, ich muss mir darüber Gedanken machen, wie kriege ich diese Veränderung dann eigentlich hin. Ich muss über Beschaffung neuer Maschinen nachdenken, ich muss mir neue Technologie ausdenken und muss dann vielleicht mal wieder auch zu meiner Bank gehen, die dann aber sagt, ja, ach, das ist aber spannend, du willst eine andere Technologie jetzt beschaffen, die wesentlich nachhaltiger fertigt. Ja, dafür haben wir ein schönes Programm. Da gibt es im Bundesland dann übrigens auch ein Förderprogramm dafür. Und auf einmal eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für diese Unternehmen, die man so vorher in der Form vielleicht auch gar nicht gesehen hat. Und man rennt in der Regel damit auch in den Bundesländern. Es gibt wunderbare Förderinitiativen. Genau zu diesem Thema auch rennt man in der Regel offene Türen ein, weil die Fördertöpfe, ich darf es mal so formulieren, sind gut gefüllt und werden eigentlich gar nicht ausreichend abgerufen, weil sich nicht genügend Unternehmen so auf diesen Weg machen und diese Chance tatsächlich nutzen.
Könnte bzw. müsste aber auch dazu führen, dass wenn ein Unternehmen sich jetzt positioniert und sagt, ich biete jetzt dieses Produkt deutlich CO2-reduzierter an, dass die dann auch höhere Preise am Markt durchsetzen können? Also ist das schon absehbar, dass eben, ich sag mal, CO2-äquivalent ausgetauscht wird zu Euro sozusagen?
Kann durchaus passieren. Also ich habe im Portfolio haben wir ein paar Unternehmen, für die ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ich bin bereit, mehr dafür auszugeben, wenn ich ein vergleichbares Produkt habe mit einem geringeren CO2-Äquivalent. Das ist für mich wertvoller in der Gesamtbetrachtung der Lieferkette. Natürlich, wenn ich es zum gleichen Preis bekomme, würde ich es natürlich auch gerne zum gleichen Preis nehmen. Aber ein Kunde, der stellt Folien her für die Baubranche, der sagt auch ganz klar, ich könnte meinen Kunden es anbieten, mit einem Rezyklat zu arbeiten, mit nachhaltigen Rohstoffen zu arbeiten. Die sind definitiv teurer, weil sie auch am Markt schwerer verfügbar sind, weil dafür das Geschäftsmodell in der Form und in der Größe noch nicht da ist. Meine Kunden in der Baubranche können das aber so noch nicht einpreisen, kriegen das so in der Form noch nicht umgesetzt. Aber auch hier, dieses Unternehmen an den Kunden, an den ich jetzt im Spezifischen denke, der ist bereit dafür. Der weiß ganz genau, in welche Richtung kann ich mich bewegen, wie wird der Markt sich entwickeln, und der kann das bieten, was der Kunde eigentlich möchte. Und das ist, sage ich mal, so die Entwicklungsrichtung, wo ich sage, als Unternehmen in einem sehr diversifizierten Markt, sehr heterogen, muss man sich ja irgendwie positionieren und muss genau wissen, wo man steht und welche Entwicklungsmöglichkeiten man hat. Und ich sag mal, in der dezidierten Auseinandersetzung, sowohl auf strategischer Ebene als auch auf operativer Ebene, hat man eigentlich alle Voraussetzungen, seine eigene Position genau zu bestimmen und seine Entwicklungsrichtung dann auch zu bestimmen.
Ja, super spannend. Also vor allen Dingen die Türen offen zu halten sozusagen.
Genau.
Und da kommt dann dieses erweiterte Risikomanagement wieder zum Tragen, weil die Regulatorik, die Ökodesign-Verordnung wird zum Beispiel gewisse Rezyklatanteile erwarten in den Produkten. Und es wird jetzt explizit am Beispiel von Kunststoffen, recycelten Kunststoffen, wird einfach eine Verknappung erwartet, weil alle Unternehmen alle produzierenden Unternehmen in erster Linie diese Anforderungen haben, und hier ergeben sich dann wieder Potenziale, wenn ich Rohstoff oder Zwischenprodukte liefern kann, die antizipiert in naher Zukunft, beispielsweise bis 2030, in großem Maße gebraucht werden.
Ja, super spannend. Also vor allem dieses Runterbrechen jetzt von dem strategischen bis auf den auf die kleine operative Ebene. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Ich würde jetzt gerne mal so von euch erfahren, so aus eurer beruflichen Praxis, was waren jetzt so, wir haben ein paar Dinge schon gehört tatsächlich, aber was waren jetzt so die größten Herausforderungen nochmal so für euch, wenn ihr jetzt beim Kunden seid, ihn berät und ja vielleicht auf ein paar Hindernisse gestoßen seid, wo ihr einfach nochmal ein bisschen ja Argumente liefern müsstet oder Lösungen zeigen müsstet, und wie habt ihr das bewerkstelligt?
Da steige ich gerne mal ein. Also interessante, sag ich mal, Situationen, die in den Unternehmen stellenweise aufzufinden waren. Stellenweise waren, sag ich mal, die unteren Organisationsebenen vom Denken her schon weiter als die Geschäftsführung. Man sah die Notwendigkeit zur Veränderung, man sah die Notwendigkeit, sag ich mal, im Thema aktiv zu sein und bildet sich weiter, beschäftigt sich mit dem Thema und hat aber keine Chance, sag ich mal, in der Gesamtorganisation diesen Impuls auszulösen, weil man eben einer von vielen in der gesamten Organisation ist. Und da ist es tatsächlich schwierig, das auch so umzusetzen. Da muss man tatsächlich dann darauf warten, dass von außen auf das Unternehmen eingewirkt wird. Und entweder ist es der Kunde als Teil der Lieferkette, der dann darauf hinwirkt, oder ist es tatsächlich die Regulatorik. Und da kann man nur hoffen, dass es nicht zu spät ist und das Unternehmen sich dann noch rechtzeitig auf den Weg macht. Auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmer, sag ich mal, die dieses Thema tatsächlich leben, dafür brennen und wo die Organisation gar nicht so schnell hinterherkommt. Also auch das kann passieren, wo man erstmal, wenn man kommunikativ das aufbereiten muss, die Organisation dafür fit machen muss, sag ich mal, dieses hehre Ziel oder Bild, was der die Geschäftsführung da vielleicht schon hat, das erstmal greifbar machen muss für die Organisation. Und das ist eine große Aufgabe stellenweise, weil es eher ein diffuses Bild ist. Ja, will jetzt grün werden, er will jetzt blau werden, was auch immer, welche Farbe dafür dann auch immer steht. Aber was heißt es für mich im täglichen Betrieb, wenn ich im Dreischichtbetrieb an meiner Maschine stehe? Ich fertige doch immer noch das gleiche Produkt, aber da stehen jetzt so eine schöne Begrifflichkeit oben drüber und ich weiß noch gar nicht, was das für mich eigentlich bedeutet. Also Organisation fit machen, sei es von oben nach unten, sei es von unten nach oben, das, sag ich mal, ist für uns eine der wesentlichen Aufgaben dann auch, das richtig zu kommunizieren auf die richtige Art und Weise. Und häufig kriegen wir dann auch so diese Rückmeldung, ja, mit unseren Mitarbeitenden ist es aber so schwierig, die sind dafür noch gar nicht so richtig bereit. Da sind sprachliche, da sind kulturelle Barrieren, die dann davor stehen und es uns gar nicht ermöglichen, das in der Form so umzusetzen, wo wir dann aber auch entgegnen müssen, dann ist die Organisation dafür aber nicht die richtige. Also und es ist auch die Aufgabe der Organisation, Rahmen zu schaffen, dass jeder Mitarbeitende, egal in welchem Thema wir da unterwegs sind, das leisten kann, was von ihm auch erwartet wird. Also vereinfachen, standardisieren, klassische Begrifflichkeiten aus dem Lean-Management sprudeln jetzt gleich wieder alle hervor. Aber ich sag mal, das sind die größten Hürden, die wir eigentlich haben. Neben der Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, neben der Fähigkeit, dieses große Ganze zu sehen, Berichtspflicht, Chance zur Veränderung, Chance zur Verbesserung, Einzahlen auf geringere CO2-Emissionen bedeutet in der Regel auch geringere Energiebezüge, geringere Materialbezüge, also Reduzierung der Herstellkosten. Das alles zusammenzubringen, was mir auch nicht in 5 Minuten gelingt, weil es eben so komplex ist. Aber das sind so die Hauptbarrieren, die wir haben, die wir erstmal überwinden müssen, die beschrieben werden müssen im Kontext des jeweiligen Geschäftsmodells.
Also vermutlich am Anfang, bevor man jetzt tiefer einsteigt, erstmal viel Organisationsentwicklung, Change Management, Psychologie, mhm, ne, und die Leute quasi abholen und auch
verstehen, wie, ja, funktioniert das Unternehmen und wo stehen sie, wo wollen sie hin und welchen Herausforderungen müssen sie tagtäglich und auch zukünftig in ihrem Markt eigentlich begegnen. Und wenn wir das verstanden haben und sie an der richtigen Stelle auch mit der richtigen Sprache und auch mit den richtigen Ansätzen dann abholen, ist es leider nicht ein Selbstläufer, das will ich so nicht sagen, aber das ist die Grundvoraussetzung, dass wir auch erfolgreiche, sag ich mal, Transformationsbegleitungen dann am Ende auch durchführen können.
Ich würde gerne nochmal auf die Zeithorizonte zu sprechen kommen. Tatsächlich wäre es wichtig, diese Kurz- bis Mittelfristigkeit nicht weniger zu beachten, aber die Langfristigkeit stärker in den Fokus zu nehmen und die erweiterten Risiken zu betrachten und auch langfristigere Entscheidungen zu fällen, die jetzt kurzfristig vielleicht einen monetären Nachteil haben können, aber langfristig dann genau das Gegenteil. Und wenn man das Ganze aus dieser von der Makroebene betrachtet und auch berücksichtigt, welche Klimaanpassungsrisiken existieren, die langfristig mein Geschäft schädigen können, dann habe ich wieder ein riesen Handlungsfeld, wo ich wirken kann und wie ich dem entgegenwirken kann, dass mein Geschäft auch in Gefahr ist. Also man möchte zwar immer von dieser Chancenseite kommen, aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass die Unternehmen verstehen, dass es essentiell ist, dass sie auch noch in eher 20 Jahren existieren und das in ihrem Blick stärker aufnehmen.
Ja, super spannend, eure Einblicke. Ich fand es super unterhaltsam, auch so, also nicht nur auf strategischer, sondern auch auf operativer Ebene, was man dort eigentlich ganz konkret machen kann. Also ich bin ja jetzt als jemand, der eher aus der wirtschaftsprüfenden Zunft kommt, sehr viel weiter weg von den ganzen operativen Themen, die jetzt wirklich beim Mandanten ganz konkret geschehen. Und das ist dann natürlich super spannend, mal zu sehen, welche Potenziale es da tatsächlich geben kann. Gut, wir haben also gesprochen über den Überbau, über die Regulatorik an sich, haben darüber gesprochen, wie überführen wir die, weil es auch die Regulatorik vorgibt, in eine Unternehmensstrategie, welche Dinge sind dabei wichtig, wie können wir die Strategie in der Praxis dann leben, ganz konkret am Menschen, an der Maschine, in den Prozessen sozusagen, haben über Herausforderungen gesprochen und Hindernisse, die uns begegnen können. Ich habe jetzt am Ende nochmal eine noch nicht geplante Frage an euch beiden, ja, so als Abschluss des Ganzen. Und zwar vielleicht nur in einem Satz, was würdet ihr einem Unternehmen raten, als erstes anzugehen, wenn man sich diesem Thema widmen möchte?
Also für mich ist der Ausgangspunkt tatsächlich die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die offenlegt, welche Auswirkungen ein Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft hat und welche finanziellen Risiken und Chancen innerhalb oder entlang der gesamten Wertschöpfungskette existieren. Dann weiß man, wo man Auswirkungen hat. Und der jetzt bald erwartete VSME-Standard, also der Voluntary Small Medium Enterprise Standard, der freiwillige Nachhaltigkeitsbericht oder die freiwillige Nachhaltigkeitserklärung für KMUs, dieser Berichtsstandard ist im Grunde die kleine Schwester sozusagen von dem großen Bericht und soll den nicht initial berichtspflichtigen Unternehmen helfen, die Anforderungen der berichtspflichtigen Unternehmen zu erfüllen und das im besten Fall mit einem Report, der sie bis dato unter anderem die Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse vor. Vielleicht fällt es weg. Das werden wir jetzt sehen. Das ist ja in der Nachhaltigkeitsentwicklung wie Krimi für uns zumindest, wenn wir immer mit dem einen Auge auf die EU schauen und mit dem anderen Auge dann auf die nationale Ebene schauen. Aber ich, auch wenn es nicht verpflichtend wäre für KMUs, halte ich trotzdem die doppelte Wesentlichkeit für wahnsinnig relevant und aufschlussreich und informativ.
Und da docke ich fast nahtlos an, wenn man das weiß, was für das Unternehmen im doppelten Sinne tatsächlich wesentlich ist, Sich auf der anderen Seite die Frage zu stellen, oder ich sag mal, das ist die Empfehlung, die ich den Unternehmen immer so gebe, du musst wissen, was du tust. Und das nicht nur im finanziellen Sinne, dass du deinem Steuerberater, deinem Wirtschaftsprüfer vertraust und der das dann auch attestierst, dass das, was du da treibst, dass das gut ist, sondern genauso, und deswegen geht es ja auch in die Richtung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass diese eben auch überprüft wird. Aber da sage ich auch den Unternehmen, vergebt diese Chance nicht an einen Externen, nur der euch überprüft und attestiert, dass ihr es richtig macht, sondern ihr müsst selbst wissen, was ihr da eigentlich treibt und verschafft euch diesen Überblick. Was verbraucht ihr wo? Was setzt ihr wo ein? Wo habt ihr Verluste? Wo habt ihr Verschwendungen? Und wenn ihr das wisst, dann wisst ihr automatisch, wo für euch noch Potenziale liegen, sowohl in die Währung des CO2-Äquivalents, als auch in die Währung tatsächlich Euro, Dollar, was auch immer für euch die Rolle spielt. Und wenn man weiß, was man tut, dann weiß man auch, wie man sich verändern kann, dann weiß man auch, wie man sich verbessern kann, bis hin zu der Fragestellung, und wie sieht's für uns eigentlich in 20 Jahren mehr aus?
Ja, super. Vielen Dank für eure Einschätzung. Ich glaube, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiter quatschen, aber vielleicht heben wir uns das einfach für eine Fortsetzung auf.
Da fehlen die Spekulatius dann.
So. Da fehlen die Spekulatius, ja, beim nächsten Mal stehen die auch mit auf dem Tisch, keine Angst. Es bleibt mir, danke zu sagen, dass ihr da wart, dass ihr uns einen Einblick gewährt habt in eure tägliche Arbeit und wie Unternehmen ja jetzt auch abseits der regulatorischen Pflicht das Thema angehen können und auch sehen können, vor allen Dingen, also dass man eben nicht nur die Pflicht zur Berichterstattung sieht, sondern eben auch die Potenziale und Chancen, die das Ganze mitbringt. Und ich glaube, das könnte vielleicht dem einen oder anderen einfach nochmal ein anderes Mindset, sagt man ja heutzutage, dann mitgeben, dass man eben nicht nur sagt, okay, da kommt jetzt wieder etwas aus Brüssel oder Berlin und ich muss jetzt quasi erstmal was tun, sondern ich kann was tun, um mich auch wirklich nachhaltig gesehen zu verbessern, aber das hat dann vielleicht im Nachhinein auch einen ökonomischen Vorteil dann.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir bedanken uns für die umfangreichen Fragen, tiefgehende Fragen. Und
sehr gerne.
Schön, dass wir hier präsentieren durften.
Ja, hat mich gefreut. Dann an die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie haben sich auch gut unterhalten gefühlt. Was mir jetzt noch bleibt, ist, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.